ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier hat die Deutschen aufgerufen, sich von den Diskussionen über die Corona-Politik nicht spalten zu lassen. Schritt für Schritt werde Deutschland nun hoffentlich aus der Krise kommen und sich wieder annähern, sagte er auf einer Wanderung durch den Harz. Es ist bereits Steinmeiers zweite Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Dabei will sich der Bundespräsident über die Erfahrungen der Menschen in der Pandemie informieren.
Gemeinsam wandern, so will Bundespräsident Steinmeier heute mit möglichst vielen Bürgern im Harz ins Gespräch kommen. Die Menschen sollten sich aufeinander zubewegen, nach viel Streit über die Corona-Maßnahmen.
Es gab Zeiten, in denen waren wir nicht nur durch Hygieneregeln zum Abstand gezwungen, sondern es gab auch Zeiten, in denen wir uns aufgrund dieser Debatten etwas voneinander entfernt haben.
Im ZDF-Sommerinterview äußert sich Steinmeier auch besorgt über eine starke Polarisierung im Bundestagswahlkampf.
Ich habe Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, ist es noch nicht der Punkt, an dem der Bundespräsident öffentlich mahnen muss.
Die wahlkämpfenden Parteipolitiker sollten bei jeder Äußerung daran denken, dass sie nach der Wahl womöglich gemeinsam regieren müssten. Die neue Bundesregierung stehe vor einer schwierigen Aufgabe.
Wenn wir die Folgen der Pandemie sehen, wenn wir die Notwendigkeit einer effektiven Klimaschutzpolitik sehen, wenn wir das gleichzeitig im Zeitalter einer dynamischen Digitalisierung sehen, dann wird vielleicht deutlich, dass da etwas auf uns zukommt, von dem ich fest überzeugt bin, dass wir es alle miteinander gegenwärtig noch unterschätzen.
Effektiver Klimaschutz werde nur gelingen, wenn zugleich die Wirtschaft funktioniere und die Gesellschaft zusammenhalte.
In der Politik wird über Bußgelder für Menschen diskutiert, die ihre Impftermine nicht wahrnehmen. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sprach sich für Strafen aus, sollten Termine nicht abgesagt werden. Unionsfraktionsvize Frei forderte in der Bild am Sonntag, dass in solchen Fällen die Ausfallkosten ersetzt werden müssten. Dagegen lehnte der CDU-Vorsitzende Laschet Strafen ab. Solidarität lasse sich so nicht erzwingen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Corona-Neuinfektionen haben heute wieder leicht zugenommen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut 559 Fälle. Das sind 21 mehr als am vergangenen Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz ist nach mehreren Wochen erstmals wieder minimal gestiegen. Sie liegt jetzt bei glatt 5. Zypern und die spanische Region Katalonien stehen seit heute auf der Liste der Corona-Risikogebiete. Die Einstufung bedeutet, dass das Auswärtige Amt von nicht notwendigen touristischen Reisen dorthin abrät. Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt. Ein Hackerangriff in den USA hat auch in Europa Folgen. In Schweden mussten 800 Filialen einer Supermarktkette schließen. Die Hacker waren in den Rechner einer Firma eingedrungen, die für viele andere Unternehmen die IT-Systeme betreibt. Für die Freigabe der Daten wird nun ein Lösegeld gefordert. Auch in Deutschland könnten nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik morgen Auswirkungen spürbar werden.
Wieder ist es Hackern gelungen, eine Sicherheitslücke zu nutzen. Der jüngste Angriff richtet sich gegen den Softwaredienstleister Kaseya, der seinen Sitz in den USA hat. Betroffen sind wohl Kunden in mindestens 17 Ländern. Alle wurden vom Unternehmen gewarnt. Wir glauben, dass wir den Fehler gefunden haben und sind überzeugt zu wissen, wie es passiert ist. Wir haben den Schaden korrigiert. In Schweden musste am Samstag eine Supermarktkette 800 Filialen schließen, wie die Geschäfte mitteilten, wegen einer großen IT-Störung. Die Kassen funktionierten nicht mehr. Ähnlich wie Schweden ist auch Deutschland betroffen. Über eine IT-Firma, die mit dem gehackten US-Unternehmen verbunden ist, wurden mehrere Kunden geschädigt. Es gehe um tausende Computer, so die zuständige deutsche Behörde. Bei dieser Art Cyberangriff wird eine Erpressersoftware übers Internet eingespeist. Sie verschlüsselt Computersysteme. Die Hacker fordern dann für die Freigabe Lösegeld. US-Präsident Biden ist in Michigan unterwegs, als er über den jüngsten Angriff informiert wird. Computerexperten verdächtigen eine russische Hackergruppe namens R-Evil. Bidens erste Reaktion: zurückhaltend. Wir sind nicht sicher. Der erste Eindruck war, dass die russische Regierung nicht dahinter steckt. Aber wir wissen es noch nicht. Biden hatte den russischen Präsidenten Putin bei dem Treffen in Genf Mitte Juni explizit vor möglichen Cyberangriffen gegen die USA gewarnt. Noch ist unklar, welches Ausmaß dieser jüngste Angriff haben wird. Aber US-Präsident Biden kommt unter Zugzwang. Sollten sich die amerikanischen Geheimdienste sicher sein, dass die russische Regierung mitverantwortlich ist, muss er reagieren, um glaubwürdig zu bleiben.
Bei einem großen Waldbrand sind auf Zypern mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war gestern Nachmittag ausgebrochen. Es zerstörte mehr als 50 Quadratkilometer Wald- und Obstplantagen. Mindestens 8 Dörfer wurden evakuiert. Inzwischen konnte der Brand eingedämmt werden. Ein Mann wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Zyperns Präsident Anastasiades sprach von einer beispiellosen Tragödie.
Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf den Philippinen sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Neben 42 Insassen seien auch 3 Personen am Boden getötet worden, teilte das Militär mit. Die Maschine habe beim Landeanflug auf den Flughafen der Insel Jolo die Landebahn verfehlt. Die Ursache sei noch unklar. Mindestens 49 Insassen überlebten den Absturz.
Das teilweise eingestürzte Hochhaus im US-Bundesstaat Florida soll so schnell wie möglich abgerissen werden. Grund dafür ist ein Tropensturm, der sich von der Karibik auf die US-Küste zubewegt. Der noch stehende, aber einsturzgefährdete Gebäudeteil soll nun gesprengt werden. Die Suche nach Überlebenden ist vorübergehend eingestellt. Bislang wurden 24 Todesopfer entdeckt. 121 Menschen werden noch vermisst.
Der frühere Bundespräsident Gauck ist mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen geehrt worden. Zur Begründung hieß es, er habe stets die Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord und Vertreibung angeprangert. Gauck betonte stets, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht dazu führen dürften, das Unrecht an vertriebenen Deutschen zu verschweigen. In seiner Rede wies er auch auf die 82 Millionen Menschen hin, die 2020 weltweit auf der Flucht waren.
Bei der Fußball-Europameisterschaft stehen die Halbfinalisten fest. Am Dienstagabend trifft Italien auf Spanien und am Mittwoch spielt England gegen Dänemark. Beide Partien werden in London ausgetragen. England sicherte sich gestern Abend den Halbfinaleinzug mit einem deutlichen Sieg gegen die Ukraine.
4:0. Der höchste Sieg für England bei einer Europameisterschaft. Träume nach 55 Jahren ohne Titel. Wir waren noch nie in einem EM-Finale. Jetzt können wir Geschichte schreiben. Harry Kane gelang gegen die Ukraine schon in der 4. Minute die Führung. Der Stürmer von Tottenham hat noch nie einen Titel gewonnen. Diesen Makel will er tilgen. Bisher waren die Engländer ohne Standardtor. Harry Maguire bereinigte in der 46. Minute auch diese Statistik. Parallel stabilisierte der Innenverteidiger die Defensive England noch ohne Gegentreffer. Die Kombinationen passen und Kane kommt immer besser in Schwung. Nach 7 EM-Spielen ohne Tor traf er gegen Deutschland und jetzt 2-mal gegen die Ukraine. Es geht darum, im richtigen Moment da zu sein, in der K.O.-Phase. Ich fühle mich bereit. Jordan Hendersons Tor in der 63. Minute sorgte für den 4:0-Endstand, sein erster Länderspieltreffer. England hat einen Lauf und trifft am Mittwoch im Halbfinale auf Dänemark.
Spätestens nach dem 4:0 war kein Halten mehr auf Londons Straßen. Masken oder gar Abstand halten, es ging im Siegesrausch unter. Und das bei einer Inzidenz von knapp 200 durch die Delta-Variante. Eigentlich Zeit, um die Notbremse zu ziehen. Dieser Gedanke aber liegt der britischen Regierung fern. Im Gegenteil. In knapp 2 Wochen sollen in Großbritannien so gut wie alle Beschränkungen fallen, erklärte der Bauminister heute der BBC. Wir können jetzt zur Normalität zurückkehren. Dank unseres Impfprogramms. Aber sicher, die Infektionszahlen werden stark nach oben gehen.
They may continue to rise significantly.
Aber wir müssen jetzt lernen, mit dem Virus zu leben.
Where we learn to live with the virus.
Eingeleitet wird die Rückkehr zur Normalität mit den drei letzten EM-Spielen in dieser Woche in London. Im Wembley-Stadion werden jetzt noch mehr Zuschauer als schon zuvor eingelassen. 60.000 pro Spiel. Johnson gab sich optimistisch. Bei mehr als 63% vollständig geimpfter Briten werde das schon gut gehen.
Beim Fußball hat die britische Regierung dem Druck der UEFA nachgegeben. Ihre eigene Öffnungspolitik aber ist ähnlich riskant, warnen britische Wissenschaftler. Bei derzeit 30.000 Neuinfektionen täglich mit steigender Tendenz könnten sich Fußballfieber und der Optimismus der Johnson-Regierung am Ende als folgenschwerer Leichtsinn herausstellen.
Die 9. Etappe der Tour de France hat der Australier Ben O'Connor gewonnen. Bei der verregneten Bergankunft in Tignes hatte er 6 Minuten Vorsprung vor dem Slowenen Tadej Pogacar, der aber weiter in der Gesamtwertung führt.
Ganz oben auf 2100 Metern in Tignes darf der Australier Ben O'Connor bei seiner ersten Tourteilnahme die Arme in die Höhe reißen. Auf dieser herausfordernden Bergetappe über 4250 Höhenmeter erschwert zuvor strömender Regen das Rennen für die Fahrer. Während der gesamtführende Tadej Pogacar in Gelb weiter dabei ist, müssen der Vorjahreszweite Primoz Roglic und der lange Zeit führende Mathieu van der Poel heute vorzeitig aufgeben. Nach 145 Kilometern und 5 Bergwertungen gewinnt der 25-jährige Australier Ben O'Connor diese 9. Etappe der Tour de France und belegt jetzt im Gesamtklassement Platz 2 hinter dem weiterhin führenden Slowenen Tadej Pogacar.
Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Österreich vor Valtteri Bottas und Lando Norris. Verstappen startet vom 1. Platz, verteidigt die Spitzenposition und dominiert in der Folge das gesamte Rennen. Sein härtester Konkurrent im WM-Kampf, Lewis Hamilton, hadert mit dem langsameren Silberpfeil, fährt über das Limit, beschädigt dabei seinen Boliden und landet auf Platz 4. Kurz vor dem Ziel wird Sebastian Vettel von einem Kontrahenten touchiert und scheidet aus. Für Max Verstappen ist es der 3. Sieg in Serie. Damit baut er seine Führung in der laufenden WM-Wertung auf Lewis Hamilton weiter aus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. Juli.
In feuchtwarmer Luft entwickeln sich teilweise unwetterartige Gewitter mit Starkregen. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Die heftigsten Schauer und Gewitter gibt's heute Nacht in einem Streifen von der Nordsee bis zu den Alpen. Morgen fällt im Norden und Nordosten Regen. Später kommen Gewitter dazu, die lokal wieder Unwetterpotenzial haben. Ansonsten gibt's zwar viele Wolken, aber nur einzelne Schauer. Im Osten heute Nacht bis 17, im südlichen Bergland um 10 Grad. Morgen in der Eifel 17, an der Oder immerhin bis 26 Grad. Der Dienstag beginnt freundlich, aber von Westen breiten sich wieder teilweise heftige Schauer und Gewitter aus. Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend sonnig. In den folgenden Tagen erwartet uns wechselhaftes und am Donnerstag im Osten auch sehr warmes Wetter.
Um 23.15 Uhr meldet sich Helge Fuest mit diesen Tagesthemen. Banger Blick nach vorn, machen wir die gleichen Corona-Fehler wie im vergangenen Sommer und 24-Stunden-Pflege, wer kann sich das künftig noch leisten? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.